Wirklich natürlich. Das Hörlicht für alle, die Pflanzen lieben, Obst, Gemüse und. So, Prost.
Ja, moin.
Weil unser Thema heute ist ja Trinken.
Trinken und Essen.
Und Essen.
Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Gerade wenn jetzt der Schnee hoch liegt und wir sagen, Mensch, was machen wir denn? Da ist nichts Grünes draußen zu sehen oder so. Ja, da trinken wir mal. Wir trinken Tee oder wir kochen mal ganz lecker.
Ja. Ne?
Die Kinder kommen mit dran und dann kochen wir mal ganz lecker. Und wenn man lecker kocht, dann sagt man, oh, wäre das jetzt herrlich, weißt du? Jetzt mal so was Frisches. Ja, was heißt das bei dir? Was heißt was Frisches? Naja, so ein bisschen was Grünes. So. Ja, haben wir ja nicht.
Ja.
Liegt ja Schnee.
Ja, ja. Oder Gemüse, könnte man ja auch sagen, ist frisch. Aber was du ja meinst, ist ja nochmal sozusagen
eine andere Energie.
Ein frischer Booster, oder?
Genau.
So das ist ja auch was man unterscheiden kann, finde ich, wenn es um Kräuter geht allgemein und um Gemüse. Jetzt kann man ja sagen, ja, aber das ist ja auch eng verzahnt, weil man nimmt halt die Kräuter auch zum Würzen und sowas. Ne? Viele nehmen ja auch dann irgendwelche Fertiggewürze. Aber wenn du so ein Fertiggewürz hast, ist halt ein Riesenunterschied, ob du so ein fertiges Basilikum da nimmst, so ein Trockenbasilikum. Ja? Und da geht es jetzt gar nicht mal um Nährwerte oder irgendwie sowas, sondern einfach nur um Geruch, Geschmack, so dieses insgesamte Erlebnis. Oder ob du eine frische Basilikumpflanze nimmst und dir davon was abzupfst. Und
das ist ja auch diese Haptik, also dieses Anfassen. Also ich sag mal, Kräuter, die man getrocknet, auch in Notfällen nimmt, haben auch ihren Sinn und haben auch ihren Wert und sind sicherlich immer dienlich so mal zwischendurch. Aber frisch ist eben frisch und Gemüse ist eher für mich so ein Begriff. Jetzt zum Beispiel die Wintergemüse, die ich ja auch alle liebe, die Steckrübe oder den Kohl oder die rote Beete.
Die Schneekartoffel ist auch
die
berühmte Schneekartoffel.
Also diese berühmte Schneekartoffel ist ja auch toll. Aber die haben ja eigentlich ihre Pflanz- und Energiezeit hinter sich. Das heißt, die geben jetzt nur noch ab.
Mhm.
Und frisch ist für mich, kann man ja also auch im Supermarkt kaufen, einen frischen Schnittlauch, eine frische Petersilie, frisches Basilikum.
Wobei kann man da nicht nochmal unterscheiden, weil das ist ja nicht wirklich frisch, ne? Also das ist Gewächshausfrische. Ja,
das ist Gewächshaus.
Ja, aber das finde ich auch wichtig, dass man sagt, klar ist das ein frischer Basilikum oder whatever, aber es wird künstlich, unter künstlichen, natürlichen Umständen quasi hochgezogen.
Das, ne? das ist richtig.
Aber wir würden ja schon sagen, ja, da habe ich jetzt einen frischen Basilikum gekauft aus dem Supermarkt.
Ja, den kann man natürlich nicht vergleichen, wenn man den Basilikum später mal auf der Terrasse hat.
Also, ja.
Aber wir wollen ja in gewissen Zeiten das Beste für uns, für unseren Körper, die beste Energie, den besten Geschmack haben, der verfügbar ist.
Ja.
Und da kommen wir ja in unseren Breiten an einem Gewächshaus nicht vorbei.
Ja. Ja, oder eben am Supermarkt dann, ne?
Ja, Gewächshaus, Supermarkt, so.
So, aber was ist denn für dich der Unterschied zwischen, also wenn man jetzt mal wirklich an frisch denkt und auch an diese frische Geschmacksintensität, sag ich mal, so zwischen Obst und Gemüse und Kräutern. Also würdest du da einen Unterschied machen oder würdest du einfach sagen, ja, das frisch ist frisch, also ein frischer Apfel, der hat halt seine eigene Saftigkeit noch, ja, oder eine frische Mohrrübe, so, die schmeckt dann natürlich anders als ein Apfel, ist klar. So ein frisches Kräuter abgerupft ist eigentlich so die ähnliche frische Kategorie. Oder würdest du da nochmal unterscheiden für dich?
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass zur Abrundung von Speisen eher auf einem Eintopf oder auf einem Salat oder wie auch immer so ein bisschen Petersilie. Ich glaube, das ist auch fürs Hirn und fürs Auge etwas anderes als eine Möhre oder eine Kartoffel oder sonstiges. Das gibt nochmal irgendwie für mich ein anderes Gefühl, ein besseres Gefühl. Der Geschmack ist natürlich nicht so intensiv, aber ich finde, es hat alles einen Stellenwert. So wie ich ja morgens mein Früchte-Müsli esse, da könnte ich mir zum Beispiel kein Kerbel oder kein Schnittlauch drin vorstellen. Da gehören eben auch Früchte rein, Früchte der Saison, die man hat. Und das ist auch frische und das ist auch geschmackig und das schmeckt mir auch gut.
Ja, aber es ist ja alles Gewahrsein. Also wenn man jetzt, würde ich mal sagen, du isst jetzt eine Mohrrübe Oder eine Karotte oder eine Wurzel. Ja. Auch irre, ja, dass es so unterschiedliche Begriffe gibt eigentlich für was, wo du sagst,
ja
wie heißt das jetzt? Was ist es?
Eine Wurzel ist es ja, weil es eine Wurzel hat. Ne? Und weil es Wurzelgemüse ist.
Ja, klar.
Und Möhren sind es irgendwann mal geworden, obwohl sie ganz früher ja mal nie so schön orange waren. Und heute stellen wir uns unter einer Möhre ja, so nur mal ein Step beiseite, und einer Möhre stellen wir uns ja diese wunderbar aussehende, orangefarbene, einheitlich glatte Moribe vor.
Gerade gewachsen, natürlich.
Gerade sowieso. Gewachsen, ne? Ja, 1A Ware. So.
So wie du es ja aber auch siehst im Supermarkt. Genau. Also in der Regel, sage ich mal. Ne?
Ja, aber auch da, wie du sagst, wenn wir über Kräuter, warum und kann man nicht auch andere Dinge nehmen? Also ein Gemüse ist das nicht ebenso gut. Aber hier ist es ja auch so, dass bei diesen Dingen, die wir da im Supermarkt einkaufen, die meisten jedenfalls, dass das Auge mit isst.
Ja, und das ist scheiße. Weißt du, warum das scheiße ist? Das ist nämlich das Gleiche, was man quasi mit den Menschenkörpern hier macht, die man normiert und sagt, okay, es gibt eine Helene Fischer ist schön, sage ich jetzt mal so. Ne, würde die Masse wahrscheinlich sagen, ja, die ist schön. So, und jetzt guckst du, ich will jetzt keinen anderen nennen, aber würdest du sagen, das ist nicht schön.
Ja.
Da geht es ja schon los. Also du hast ein Körperideal und sagst, und darauf wird eigentlich alles gezüchtet. Also wenn du dir jetzt viele, sag mal, KI-generierte Serien und alles Mögliche anguckst, es gibt ja immer ein Idealbild. Und da strebt das hin. Und so ist das bei der Mohrrübe oder bei allen anderen auch.
Aber wir Menschen sind doch auch nicht alle ideal.
Nee, aber warum lässt man es nicht so? Weil die Leute es nicht kaufen würden. Früher hätten sie einfach gesagt, ich möchte eine Karotte, egal wie die aussieht, oder eine rote Beete, oder ne, weil es Nährwerte hat, weil es dem Körper gut tut. Und heute verpackst du sozusagen das und sagst so muss eine Mohrrübe aussehen.
Ja.
Also wenn du, ich sehe das ja quasi auch im Supermarkt, da gibt es ja manchmal auch so die etwas andere Mohrrübe, heißt das denn. Und das sind einfach ja normale Mohrrüben, die nicht der Norm entsprechen. So, die sind auch noch günstiger.
Ja.
Das, weil man dann schon sagt, also das, was eigentlich natürlich ist, das kannst du günstig geben, weil das wollen die meisten nicht, weil es ist ja auch schwerer zu schälen. Da geht es ja schon los. Ne? Also wenn du jetzt eine Karotte machst und die ist einfach, ja, aber so denkt der Mensch. Ja, der Mensch denkt dann ja auch irgendwann, oh, das soll gut aussehen, aber das soll auch convenient sein, also einfach schön runterschälen mit einem Sparschäler und fertig ist. Und wenn du so eine Möhre hast, die du ja auch manchmal mitbringst, ne, die dann so verwachsen ist wie so ein Baum, ja, das ist halt alles aufwendiger. Und wir leben in einer Gesellschaft, die will das Aufwendige nicht. Die will das möglichst auch einfach. Ne?
Die möchte einfach und schön und in Idealform.
Weil wenn man schon kocht, soll das auch schnell gehen.
Ja, aber ist ja immer die Frage, sieht man der Möhre nachher noch an, dass sie mal schlank war und schön orange war, oder soll sie schmecken? Also für mich ist es ja so, und das ist ja mit meinem Gemüse im eigenen Garten auch so, mir geht es eigentlich um den Geschmack. Und um die Gesundheit und dass die eine gute Qualität hat. Und Qualität ist nicht nur Helene Fischer.
Also nichts gegen Helene Fischer jetzt,
nein,
ja?
Nein, wollen wir ja nicht die arme Frau.
Das sind ja auch andere Trauergeschichten. Ja. Zu den scheinbaren Stars, wo man aufguckt und sagt, Mensch, wie werden die eigentlich standardisiert und genormt und gedrängt? Und, aber das ist ja auch ein schönes Sinnbild wieder für die Natur, wo man ja sagt, ja, das ist jetzt frisches Obst oder das ist frisches Gemüse. Ja, aber ein Apfel oder eine Karotte oder kannst du hier jedes Gemüse nehmen, das sieht halt im Ursprung immer mal auch anders aus. Aber man versucht es halt, ne, auch da kommt ja die Verpackungsindustrie, weil die dann zum Beispiel sagt, Avocados, ja, aber Avocados, wenn ich die an die Supermärkte jetzt schicke, dann habe ich da meine Avocado-Kartons und da muss eine gewisse Größe reinpassen, das geht nicht. Weil ansonsten, wenn ich da was drauf stapel, dann passt das nicht, dann zerquetschen die sich. Das heißt, man geht eigentlich dahin, dass man sagt, was will der Verbraucher? Der will es immer einheitlich. Das ist ja das Erfolgsrezept von McDonald's. Das ist das einzige Erfolgsrezept. Also wer mal wirklich zu McDonald's geht mit einem frischen Gaumen, der sagt, das schmeckt einfach scheiße. Das schmeckt einfach zum Kotzen. Das ist normierter Fraß für die Masse, für die dumme Masse. Kein Körper will dahin.
Da kann ich nicht mitreden, also ich konsumiere das nicht.
Nein, aber ich habe es ja früher auch mal gegessen, aber kein Körper will dahin. Wenn du den Körper da vorstellst und der weiß, was es da gibt, sagt er, da ist ja nichts, außer vielleicht noch den Salat oder sowas. Ja? Aber da ist nichts, was ich haben will. Ich kann alles nur durch diesen ganzen Kohlenhydrat- und Fettscheiß in Fett umwandeln. Aber deswegen hast du ja auch diesen Sättigungsgrad nicht. Du kannst davon fressen, 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 fressen. Aber was ist das Erfolgsrezept? Ja. Du gehst in Salzburg in McDonald's und kriegst das Gleiche wie in Bielefeld, in Bottrop
und in Kiel.
Auf Sylt, weiß gar nicht, ob es überhaupt sowas gibt. Aber weltweit.
Ja.
Und das ist die Normierung des Essens.
Wir haben ja gerade bei Obst und Gemüse, das haben die Holländer ja eingeführt, weil die besten Vertriebswege hatten oder schon früher hatten, als sie noch zur See gefahren sind. Und die haben sie für sich auch genutzt. Und die haben ja diese Verpackungsnorm. Es gibt ja nicht nur in Europa den Biegungsgrad der Gurke und der, ja, wo alle immer drüber lachen. Und da kommen wir ja zu deinem Thema, zur Normierung. Und Es gibt eben die 1A und 1B-Ware. Und ist in einem normalen, genormten Karton der EU unterliegt, passen, ich sag mal, 32 Äpfel rein. Die müssen also ein bestimmtes Maß haben oder Gurken oder wie auch immer. Und die müssen auch, also gerade bei dem Apfel, der Apfel muss ein Erscheinungsbild haben, was die Leute sich vorstellen. Der muss rotbackig sein. So, das ist die 1A-Ware. Und diese ganzen Dinge, denn ein Apfelbaum hat ja nicht nur 1A-Ware. Diese ganzen anderen werden dann preiswerter verkauft, aber haben den gleichen Geschmack und den gleichen Nährwert.
Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest quasi 1A-Ware und die 1A-Ware ist der Nährwert. Nur der Nährwert, was ist da wirklich drin an Vitaminen und an allen möglichen Spurenelementen, was da halt so drin sein kann natürlich. So, und dann gibt es das künstlich Veränderte durch die Industrie und das wäre quasi 1B-Ware oder 1C-Ware. Das fände ich eigentlich ein schönes Bild. Du hast die 1A-Ware und hast das sieht nicht schön aus. Da hast du so, ich sage es mal übertrieben, ja, du hast eine Mohrrübe, die jetzt ineinander verachtelt, verschächtelt ist und sowas. Und du sagst, oha, wie sieht das denn aus? Und hast eigentlich die optisch schön und sagst, das ist jetzt 1C-Ware. Ja. So wäre es eigentlich ideal, ne?
Ja.
Dass man sagt, es geht um die Nährwerte, aber man kauft halt immer mit der Optik.
Geh doch mal auf den Wochenmarkt zu den Bioständen, die Gott sei Dank zunehmen.
Ja.
Und dann guck dir mal die Waren an. Guck dir mal die rote Beete an, die unterschiedlich groß sind. Oder guck dir die Möhren an und alles andere Gemüse.
Ja, weil so wächst halt das Natürliche. Ja. Wächst halt so, ja.
Das Natürliche wächst halt so natürlich. Und hat den gleichen Stellenwert wie immer nur schön. Aber wir Menschen sind darauf so programmiert, immer das Beste und das 1A und oh, sehen die toll aus, die Äpfel. Ja,
aber es ist kein Gewahrsein. Das ist ja meine Hauptaufgabe hier. Immer für dieses, ich nenne das ja das Gewahrlicht, ne, zu sorgen. Also du hast quasi einen Keller und in dem Keller ist irgendwie alles dunkel. So, und da hast du jetzt zum Beispiel scheinbare Ideale, also was ist lecker? Und was lecker ist, ist immer die Masse. Was die Masse halt so ist, das ist jetzt quasi lecker. Oder was standardisiert ist, ja. Deswegen gibt es ja überall die gleichen Ketten oder die Dönerläden oder das schmeckt ja ähnlich alles, ja. Du hast also einen Massengeschmack, der dir vorgegaukelt wird, mit Gewürzen und sowas, ne. So, und sagst, das ist es. Das ist wie so ein dunkler Keller.
Aber was ich schlimm dabei finde, dass dadurch wahnsinnig viel Geld verdient wird.
Ja.
Und was ich ganz schlimm finde, dass unsere Kinder und Enkelkinder daran gewöhnt werden, dass das Standard ist und dass sie nichts anderes mehr sehen. Und wenn wir nicht so kochen würden, so du oder ich oder deine Mutter, mit den natürlichen Lebensmitteln oder mit dem Geschmack der verschiedenen Früchte, die man auch schmecken darf, würden die Kinder gar nicht mitkriegen, was essen sie denn da? Das habe ich bei mir ja in der Nachbarschaft immer gesehen. Wenn die Kleinkinder zu mir in den Gemüsegarten gekommen sind und ich sie auch an die Hand genommen habe, ich sage, wir ernten mal eine Gurke im Gewächshaus bei uns oder wir ernten mal eine Möhre. Es gab ja für die Kinder keinen besseren Spaß, als eine Möhre zu ziehen.
Mhm.
So, naja, gut, dann haben sie manchmal die Petersilie ausgerissen, weil die
so ähnlich aussieht.
Oder die haben sich dann meine Dillpflanzen geschnappt. So, aber woher sollen sie es auch wissen? Und wenn sie dann die Möhre ausziehen und in der Wassertonne ein klein bisschen reinigen und dann in die Möhre beißen oder so, und dann merken wir durch das Leuchten der Kinderaugen, dann merken sie, da merkt man, das knackt, das ist frisch. So. Und da müssen wir ja irgendwie unsere Kinder und Enkelkinder irgendwo auch mal hinkriegen. Schule macht's nicht, Kindergarten weiß ich nicht.
Ja, es geht ja um dieses. Was ich immer so wichtig finde, ist dieses Kreislaufsystem. Ja? Also das Kind sieht quasi, du steckst einen Samen in die Erde und daraus wird jetzt wie durch Wunder etwas zum Essen. Und du isst das und dann scheißt du das wieder aus.
Ja.
Und im besten Fall macht man das zu Dünger. Ja? Weil die Erde ist ja sozusagen auch wieder verarbeitet und daraus wieder etwas Neues macht. Und dieses Teil von etwas sein, das wird ja hier ganz gezielt manipulativ abgestellt. Du sollst eben kein Teil der Erde sein. Wärst du Teil von der Erde, dann würdest du weinen, wenn du siehst, wie die Umwelt verschmutzt ist. Und nicht mit diesem ganzen Klimakram jetzt, sondern es geht nur um die reine Erde. Wie gehen wir mit den Flüssen um, mit den Weltmeeren? Also wenn man wirklich was für die Umwelt, für die Natur tun würde, dann würdest du erstmal zum Beispiel mit China diskutieren. Wie kann es eigentlich sein, dass, ich glaube, es gibt so die 8 bis 9 größten Flüsse, die ganze Scheiße, den ganzen Müll und sowas ins Meer transportieren, da ist China maßgeblich beteiligt. So, und wenn man weiß, wie wichtig die Weltmeere sind, ist ja der Großteil dieses Planeten, sind ja die Weltmeere, was da für Kulturen drin sind und was das alles in den Weltmeeren macht und so, ne? So, da würde man ja erstmal aufhören zu sagen, ja, ich darf doch jetzt die Erde nicht so vernichten. Das geht aber nicht, wenn du dich nicht als Kreislauf verstehst, sondern du bist, deswegen sage ich ja immer, es gibt die Erde und es gibt die Welt. Und die Welt ist alles, was die Menschen draufbauen. Was die glauben, was so richtig ist. Und das ist immer getrennt von der Erde. Weil du trittst auf der Erde, du asphaltierst die Erde zu, du nimmst alles aus der Erde, was du brauchst. Ja, alle Rohstoffe da draus und Öl und so weiter. Und dann holst du den Regenwald und alle Wälder holst du ab.
Ja, ja. André, wir wissen jetzt, was gemacht wird und was schlecht ist. Und wir sehen ja auch, dass die Fischer klagen. Die Fische werden immer kleiner, also ernten sie oder fischen sie die kleineren Fische.
Ja, und was ist im Fisch drin? Deswegen esse ich zum Beispiel auch kein Fisch. Schwermetalle. Ja. Was in den Meeren schwimmt und was in den Fischen drin ist. Wenn man Fische isst, also ne, wer jetzt nicht Veggie drauf ist oder vegan, so dann aus wirklich Flüssen oder aus Bächen oder aus Seen, die hier in der Natur sind, die nicht aus den Weltmeeren kommen. Das ist halt auch nicht Nordsee und Ostsee. Was da mittlerweile drin ist, was man wirklich im Fisch misst, was da an Mikro- und Nanopartikeln in den Körper kommt, ja. So, und naja,
ja, das Thema. Ja, das wissen wir. Ich glaube, da draußen, die haben es auch alle schon mal mitgekriegt, was da los ist und dass es eigentlich schlecht ist und dass es immer schlimmer wird und dass man Angst davor kriegen muss, Fisch zu essen, sowas. Nur ich bin auch jemand, der nach vorne denkt und sagt, ja, was können wir dagegen tun? Was kann jeder Einzelne denn tun? So, und jeder Einzelne könnte zum Beispiel anfangen, seinen Garten im Herbst nicht mehr aufzuräumen und zu sagen, ja, wir sind schon so weit, wir haben unseren Garten winterfest gemacht. Es fängt damit an, dass sie den armen Regenwürmern und den Lebewesen
das Laub wegnehmen,
die in den ersten 10 Zentimeter der Erde zu Hause sind, dass sie denen die Nahrungsgrundlage, weil das sieht so schön aus und wenn man so durch Dörfer und Gärten fährt, dann sieht man, das ist alles aufgeräumt. Und wenn wir die besten Mitarbeiter, die man in einem Garten eben haben kann, diese Lebewesen und auch die Regenwürmer, die ja Kompost machen und das neue Leben eben fördern, wenn man das alles immer wegrasiert, so, und was machen die Leute? Dann haben sie da ihre städtische Biotonne und dann hauen sie das da alles rein. Diese ganzen wichtigen Dinge, die im Wald ja auch nicht weggeworfen werden. Und ein Wald wird ja immer wieder neu, weil er sich erneuert. Also die lassen ihre Blätter fallen, die Blätter fallen runter, die bieten erstmal Winterschutz für Pflanzen, für Wurzeln, für Kleinlebewesen, für andere Tiere. Dann zersetzt sich das durch Pilze und andere Dinge so und dann wird das wieder zu neuem Leben. Und das ist, finde ich, das, was wir selber auch alle machen könnten. Wir selber könnten einfach mal sagen, wir machen keinen Herbstputz, wir schneiden nichts runter. Wir lassen das mal alles und das können wir im März immer noch machen. So, und was ich dann nochmal sage, diese ganzen Abfälle, wenn wir kochen, natürlich nicht gekochte Dinge, sondern wenn wir gekocht haben, diese ganzen Abfälle von Zwiebel und von Kartoffelresten, wie auch immer. Ich zu Hause habe 2 sogenannte Biokomposter. Das sind 2 große grüne Kisten. Und da kommen die Dinge rein. Und ich verschenke schon immer, wenn jemand neu anfangen will mit so einem Thermokomposter, sage ich, von mir kriegst du mal 1000 Regenwürmer. Und wenn man dann mal so sieht, was in diesem Komposthaufen, und das ist für die Kinder auch wichtig, das sind unten so 2 Klappen. Und dann kann man nach einer gewissen Zeit die Klappe aufmachen und holt da drunter von diesen ganzen alten Lebensmitteln holt die Komposterde raus und die ist wieder Dünger. Die Leute fahren lieber in die Supermärkte, kaufen dann Hochleistungsdünger und was weiß ich. Aber diesen Kreislauf, den du schon mal beschrieben hast, dass es auf der Erde eigentlich so sein sollte, dass es einen Kreislauf gibt. Und bei mir haben eben Zwiebelreste noch ein zweites oder drittes Leben. So, und das ist, und da müssen wir eigentlich anfangen, den Menschen Mut zu machen. Was kann jeder dagegen tun? Nicht immer nur jammern und jaulen, sondern jetzt fange ich mal bei mir an. Was könnte ich für kleinere Schritte machen?
Ja, ich finde den Vorteil, wenn man sich da draußen anguckt, wie die Welt funktioniert, den kann man ganz einfach in einen Satz gießen, dass du einfach sagst, wenn ich weiß, was da draußen schiefläuft, mache ich da nicht mit. Das ist mein einziges Lebensmotto für das meiste da draußen. Ich mache nicht mit bei irgendwelchen Panikmachen, Angstmachen, was man mir erzählen will, was meint, was jetzt gerade Thema ist, was jetzt gerade wichtig ist, mache ich nicht mit. So, und jetzt kommt aber das Spannende, wenn du sagst, okay, Fisch ist schwermetallbelastet oder vieles andere, hat natürlich auch viel Omega-3 und schöne Fischfette, aber ich sage jetzt für mich, will ich nicht, ich will das auch nicht unterstützen und den Fischfang und das Tier will ich nicht unterstützen, dann hast du jetzt ein Problem, weil der Körper sagt, ja, aber ich brauche mein Omega-3 zum Beispiel. Oder was esse ich denn dann?
Ja, das gibt's ja in anderen Lebensmitteln auch. Also ich sag mal, nun ist der Fisch ja...
Ja, aber so viel Alge isst du teilweise nicht. Ja, also ja, du, stimmt. Aus meiner Sicht... Also wir supplementieren viele Sachen, weil wir einfach merken und uns angucken, was wirklich drin ist in den heutigen Lebensmitteln. Ne? Auch im Gemüse ist ja bei weitem nicht mehr das drin, was vor 20 Jahren da mal drin war. Also an Positiven, da ist viel Sache drin, wo du sagst, das willst du alles nicht haben. Ja? Wie wir das letzte Mal auch hatten mit den Schweinen zum Beispiel. Ne? Wenn die Leute dieses billige Schweineschnitzel oder sowas essen. So, das sind ja quasi Tierhaltungstiere. So, die haben dann Beta-Blocker, die haben Antibiotika, was da alles drin ist. Ja. Und wo sich denn der Menschenkörper wundert, oh, woher habe ich das denn jetzt eigentlich? Warum habe ich jetzt so Probleme? Naja, anderes Thema. Aber das ist eben was Schönes, weil du musst nicht beklagen, was da draußen ist, sondern du kannst einfach sagen, ich mache da nicht mit. Aber dadurch, dass ich da nicht mitmache, muss ich es ersetzen.
Ja, und ich will noch mal eins
sagen. Ja, immer los.
Dadurch, dass wir dazu kommen und sagen, das mache ich nicht mit. Ich kaufe nicht aus der 1A-Ware oder aus der 1B-Ware, die nur, zum Beispiel bei dem Apfel, nur die einen sind ganz rot und die anderen sind nur halbrot und gelb und grün, sondern ich greife dann in die dritte oder vierte Kiste. Und da steht es immer mit kleinen Macken oder mit kleinen Schäden oder zum sofortigen Verbrauch. So. Wir können dafür sorgen, wir Verbraucher alle zusammen, dass wir das nicht mehr kaufen, was in dieser Form angeboten wird, sondern dass wir uns darauf beschränken, das Gesunde zu kaufen und von einigen Dingen Abstand zu nehmen und eben nicht mehr zu erwerben. Ich glaube, dass die Verbraucher eine ganz große Macht hier haben, insgesamt auf der Welt. Nur wir sind noch nicht bereit, das insgesamt zu tun.
Ja, und ich neige ja immer weg vom Wir. Ne? Weil früher habe ich ja auch gesagt, ich will die Welt retten oder zu besseren Ort machen, sage ich, interessiert mich heute ein Scheiß. Die Welt interessiert mich ein Scheiß. Weil die Welt hat für mich gar nichts mit der Erde zu tun. Gar nichts. Also alles, was die Menschen hier meinen mit, ja, das ist Erfolg und das ist schön und das muss man haben und darüber muss jetzt in den Nachrichten diskutiert werden und dieses Thema ist wichtig und siehst ja bei den Kriegen. Es gibt gewisse Kriege, die sind wichtig, aber der Krieg im Sudan, also die schlimmsten Völkermorde, was da passiert, auch in Afrika allgemein, höre ich hier selten. Und wenn du sowas siehst, dann sagst du, okay, das ist alles selektiv. Da will irgendeiner irgendwas jetzt erreichen. Das interessiert mich alles nicht. Sondern wenn, dann gucke ich, ich will in die Erde wieder mich mehr verwurzeln, ich will mehr gucken, dass ich hier Natürliches mache, so, aber ich will auch kein Wir, ich will kein Missionieren. Aber ich mache da nicht mit, weil letzten Endes geht es ja erstmal um den Körper und der Körper braucht seine Nährstoffe. Und wenn der Körper seine Nährstoffe nicht kriegt, dann hat er halt ein Problem, weil er hat weniger Kraft, er hat weniger Ausdauer und Beweglichkeit insgesamt, weil das ja alles zusammenhängt. Und er kriegt über Nahrung halt heute ganz viel Scheiße in den Körper. Und das siehst du nicht. Es ist ja nicht nur das, was man auf die Verpackungsmaterialien draufschreiben muss, an Inhaltsstoffen. Das hat ja dein Freund, der Herr Lege, heißt der, glaube ich, auch mal sehr schön gemacht. Der macht ja manchmal sehr schöne Sachen, wo er auch zeigt, ja, wie Sachen hergestellt werden und was da eigentlich für ein Quatsch drin ist. Also auch in übrigens viel veganen und vegetarischen Alternativen, wo viel Bullshit drin ist. Ne? Ja. So. Aber wenn du dann wirklich die ganze, das hat er mal sehr schön gemacht, ein riesen, wie so hier bei uns, so ein Flipchart, so ein Riesenteil, und dann hat er in klein die ganzen Inhaltsstoffe, was da drin ist, draufgeschrieben. Und dann einfach mal weggewischt, was muss da eigentlich draufstehen? Und dann steht da noch nicht mal ein Drittel drauf. Weil er sagt, ja, das wird ja nur im Verarbeitungsprozess reingefügt. So, ne? Das ja. muss da gar nicht so mit draufstehen. Das ist in der Stufe drin. Und dann weißt du schon, okay, also allein an den Inhaltsstoffen wirst du schon verarscht.
Ja, und die Dinge, die sich im Prozess der Herstellung von Lebensmitteln wieder abbauen.
Scheinbar abbauen. Haben auch keinen Einfluss auf anderes.
Gar nichts. Und ich sag mal, wenn wir nur Geschmacksverstärker nicht mehr draufschreiben dürfen, dann nehmen wir eben Hefe. Ne?
Also, oder natürliches Aroma. Ist ja auch ganz häufig natürliches Aroma. Ja. Das ist ja auch schon ein Beschiss. Ja. Weil du liest uns auch sehr, sehr natürlich. Ja, aber das meine ich eben. Und bei natürlichem Aroma sind wir auch wieder bei unserem Ursprungsthema, ja?
Ach, gut, dass wir gut, dass wir darauf zurückkommen.
Ja, aber das ist doch das Schöne eigentlich, dass man mir andert, weil wir machen ja hier keine Wissenssendung, dass man sagt, man will Wissen mitteilen, sondern es geht darum, dass man ja hier ganz viele Impulse mitkriegen kann. Das macht es ja so schön. Aber das ist ja eben die Frage, das war ja der Ursprung, gibt es für dich einen Unterschied zwischen frischem Geschmack von Obst, Gemüse und Kräutern? Oder würdest du einfach sagen, nee, das ist frisch ist halt frisch und die schmecken halt unterschiedlich?
Also ich suggeriere nun mit Frische, was heißt das? Also frisch ist für mich, wenn ich ein schönes Glas Wasser aus der Leitung trinke oder wie auch immer, das ist, erfrischt mich, das ist so. Aber dass ich jetzt bei von erfrischend spreche, wenn ich mir einen Salat mache oder Gemüse mache.
Aber ein Salat ist ja dann eher noch dieses, weil ja auch viel Wasser drin ist.
Nur oder, knackig, ne?
Es ist ein frisches Mundgefühl, sagen wir mal, oder?
Ja, also ich schmecke dann eher, wonach schmeckt das?
Ja.
Und wenn jetzt so viele Leute Salat, sind ja gerade bei Salat, viele Leute jetzt im Winter Salat kaufen und sagen, oh Mensch, oh, so schön grün ist der Salat, das ist ja herrlich. Und vor allen Dingen, also das ist was ganz Gesundes, dann machen wir uns mal einen schönen Salat. Ne? So, und dann nehmen wir dann noch, also was machen wir denn da drauf? Naja, da haben wir so schöne Soße, gibt es bei Aldi, Lidl, oder ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Den nehmen wir das mal.
Dressing, ja.
Schönes Dressing.
Sylter, ne? Dressing gibt es auch.
Nach Sylter, Soße nach Sylter Art. Und dann nehmen wir ruhig ein bisschen so, oh, und das schmeckt so und oh, wunderbar, ne? Nein, liebe Leute da draußen. Salat im Januar, Dezember, Februar, lass die Finger davon. Da ist mehr drauf, als im Salat drin ist.
Und im Salat ist ja auch wirklich nicht so viel drin. Das ist jetzt Rückschluss.
Ne? Ja, ich hatte dir ja aus unserem Garten mal immer so einen Salat mitgebracht. Da, im Fachhandel heißt es ja immer, ne? Gemischter Salat sagen sie ja nicht, dann schreiben sie jetzt immer hin. Hier, also Wildkräutersalat, ne? Also Wildkräutersalat. Und dann ist da Salat drin und dann sind da ein paar Blätter von der roten Beete drin und dann sind da vielleicht noch ein paar Blätter, keine Ahnung von was drin. Und dann heißt das, was hat das mit Wildkräuter zu tun? Und wenn ich dir jetzt mal so einen gemischten Salat von mir mitbringe oder von uns mitbringe, dann was ist da drin? Ja, da ist Salat drin, also selbst angebaut. Dann ist da kleine rote Beete Blätter.
Sauerampfer.
Sauerampfer habe ich nicht dabei.
Doch, hatte ich letztes Mal da drin.
Nee, das kann gar nicht sein, weil ich habe keinen Sauerampfer. Da kann man sehen, wir machen nochmal irgendwann eine kleine Warenkunde. Nein, also da sind dann rote Beeteblätter drin, da sind Mangoldblätter drin, da ist dann ein klein bisschen Liebstöckel drin, da ist dann ein bisschen Grünkohl, wenn die ersten Blätter so rauskommen. Ich sehe ja Grünkohl selber an und habe den also auch sehr schnell verfügbar. Dann ist da Kapuzinerkresse drin, dann sind da Kapuzinerkresse Blüten drin. So, und das ist, weiß ich auch nicht, ein Wildsalat, aber wenn ich diesen Salat esse oder mal in der Gastronomie auf so einem Salat, kriegt man ja als Salatbeilage, heißt es, ne? Also so ein gequältes Salatblatt oder zwei mit ein bisschen Dressing, dann spreche ich von einem gemischten Salat oder das sind auch nicht mehr Wildkräuter, die bauen wir im Garten an.
Aber da gibt es wahrscheinlich eine EU-Verordnung. Wie viel Prozent Wildkräuterinhalt darfst du in Wildkräutersalat nennen? Vielleicht ist es 0,1%. So, das sind ja teilweise Wahnsinnsverordnungen, ab wann man was wie nennen darf. Ja. Ne?
Aber ich habe zum Beispiel noch kein Blatt von irgendwelchen, die ich als Wildkräuter tituliere, vom Löwenzahn oder vom Sauerampfer oder vom Klee aus dem Wald oder vom Bärlauch oder von solchen Dingen in so einem Salat gesehen. Ne?
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, für mich ist, wenn du Obst isst, egal welches Obst, und du kaust das und schmeckst das mal nach, das ist also ein in sich geschlossener Kreislauf. Da wirst du ein ähnliches Geschmackserlebnis immer wieder haben. Na, wenn ich dir jetzt sage, oh, ich habe hier einen Apfel und der Apfel, der kommt aus Spanien und den hat...
Die Sonne geküsst.
Ja, den hat Marcello runtergenommen und an einem wirklich wunderbaren Tag, und vielleicht spürst du auch noch diese Wärme oder sowas, dann hast du vielleicht ein Bild im Kopf und sagst, ah, der schmeckt irgendwie anders. Das ist ja so wie, ne, du erzählst den Leuten halt irgendwas und dann sagt der Verstand, ah ja, das schmeckt sich anders an. Ne? Aber in der Regel ist das so ein geschlossener Geschmackskreislauf. Also wenn du einen Blumenkohl isst und, ich sag mal, du kochst jetzt einfach mal nur den Blumenkohl in Wasser und isst den und machst das jetzt jeden Tag, dann schmeckt das immer ähnlich. Da gibt es keinen, also das ist für mich ein Geschmackskreislauf. Bei Obst und Gemüse, bei Kräutern gibt es das eben nicht. Das ist für mich der Riesenunterschied von Kräutern zu Gemüse und zu Obst. Also natürlich auch neben der Nährstoff- und der Menge insgesamt, natürlich, ne? So, weil Kräuter gehen wie so ein Dreieck nach oben auf. Das kannst du einfach mal ausprobieren, wenn du irgendwas nimmst, meinetwegen auch den Sauerampfer, ja? Du nimmst irgendwas und kaust dann mal so ein bisschen drauf rum, lässt das auf der Zunge. Du wirst merken, das geht wie so eine Vulkanexplosion, das geht nach oben auf, das geht weiter. Bei Kräutern gibt es kein Ende. Und das ist auch eine Vielfalt, die im Kraut steckt. Kann man wirklich mal ausprobieren. Das ist nämlich auch der Sinn von Kräutern, weil alles in der Natur hat ja auch einen organischen Sinn. Also erstens die Nährstoffe, logischerweise, ne? Weil die Erde ja sagt, ja klar, Tiere sind nicht dazu da, um sie zu essen. Tiere sind dazu da, damit ich sie von mir ernähre. Natürlich auch die Menschen, die sind auch dafür da, dass sie sich eigentlich von mir, von Gemüse und Obst und Kräutern, völlig ernähren können.
Könnten.
Also nicht in der heutigen zivilisierten Welt, aber so ist es ja geschaffen worden. Ne, dass du sagst, du hast unterschiedliche Lebenswesen. Wenn wir aus meiner Perspektive kommen, dass wir halt Wesen sind, die dann inkarnieren in Körper, dann inkarnierst du halt, wenn du jetzt in Tiere inkarnierst, in die Ameisen, Insekten, dann geht das immer weiter, ja? Und irgendwann in den Menschenkörper. Und die fressen sich in der Regel, also es ist nicht dafür gemacht, dass sie sich gegenseitig auffressen. Weil eine Wesenheit nimmt der anderen nicht ihren Inkarnationskörper weg. Das macht man nicht. Aber anderes Thema. So, das heißt, die können sich alle von allem nähren, was hier wächst oder was man hier wachsen lassen kann. So, es hat aber alles einen Unterschied, da können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast zu machen, es hat alles einen unterschiedlichen Sinn. Warum gibt es Obst? Weil die meisten sagen, ja, esse ich einen Apfel, esse ich Obst. Ja, schmeckt lecker, ist süß und saftig. Obst hat eine ganz andere Funktionalität auch für den Körper als Gemüse. Und Kräuter, warum gibt es überhaupt Kräuter? Da könnte man ja sagen, ja gut, mit Nährstoffen, ja gut, kannst du vielleicht auch anders holen.
Ja, ätherische Öle.
Ja, aber es ist nicht so
Geschmack,
der...
Geschmack.
Ja, aber Geschmack...
Verfeinerung von Essen.
Geschmack ist für den Körper nicht wichtig. Das ist für den Verstand wichtig. Der sagt, das soll mir schmecken. Der Körper sagt, gib mir meine Nährstoffe.
Aber wir müssen ja es schaffen, dass wir eben durch diese Mittel die Menschen auch, ich sag mal, zu einer gesunden Ernährung bringen. Dass wir mit Kräutern, dass wir nochmal so ein, wie sagt man jetzt immer, so ein Over-Tralala da. Wie heißt das mal noch? Was man so
Over-Tralala?
Nee, so ein... Ein Crunch oder so ein, gibt doch jetzt immer so eine so Gesprächsnotizen, wie heißt das man noch, so ein irgendwas, was das Besondere eben da ist. Da ist
das Menschliche, da muss irgendwas Besonderes sein.
So, und wenn wir denn diese Dinge benutzen, glaube ich schon, dass wir zu einem geschmackvolleren Essen kommen, weil wenn Menschen, das merke ich jetzt immer so, wenn ich dann meine Mittwochsrunde zum Essen habe, wenn wir dann über zum Beispiel Fisch, ich weiß, du hast da ja deine Meinung, wenn wir dann Fisch essen und ich mal frage, ja, wonach schmeckt denn der Fisch? Ja, nach Fisch. Das ist wie bei den Engländern mit Fisch und Chips, ne? Frag mal die Engländer, was das für ein Fisch ist.
Ja, das hat ja mit Fisch wirklich was zu tun, ne? Ja, das hat mit Fisch nichts zu tun, nee. Fisch und Chips. Das heißt, ja.
Fisch und Chips heißt das, und das hängen die Engländer ganz hoch. Was heißt das? Und wenn du die fragst, ist das so ähnlich, wenn ich über den Markt gehe und mal eine Tomate kaufe, um da vielleicht nochmal möglicherweise neue Samen zu erzeugen, oder eine Erdbeere, und ich frage, ja, Entschuldigung, aber können Sie mir mal sagen, wie diese Sorte heißt? Nee, ja, ist Erdbeere. Und bei den Tomaten heißt es denn, ja, das ist eine Fleischtomate und das ist eine kleine Runde und eine Cocktailtomate. Ja, was heißt das, ne? So, das heißt, die Leute können das ja gar nicht mehr zuordnen. Also Fisch und Chips, Fisch ist Fisch. ist egal, was auf den Teller kommt. Ne? Hm. Ob das aus Asien kommt oder keine Ahnung woher.
Ja, und unter welchen Umständen der quasi gezüchtet wird, in Anführungsstrichen.
So, und das ist bei dem Gemüseessen und bei den Kräutern eben, dass wir unsere Geschmacksnerven wieder daran gewöhnen, wie natürliches Essen schmeckt. So, das ist ja immer so mein Aufruf. Schmeckt, macht mal die Augen zu, wonach schmeckt das? Also mal ein Kohlrabi zu unterscheiden von einer Steckrübe oder mal zu schmecken, wie eine rote Beete schmeckt. Ne? Also nicht im Vakuumverpackung vorgekocht irgendwo im Laden, sondern aus der Natur.
Ja, aber wenn du, da kann ich ja nochmal ganz kurz reingehen, weil es wirklich spannend ist. Wo wächst Gemüse? Also natürlich wird es Ausnahmen immer geben, klar, aber Gemüse wächst erdnah.
Ja, logisch.
Ja, aber pass auf. Gemüse hat die Aufgabe, dich an die Erde zu binden. Wenn du ein Brokkoli isst oder ein Blumenkohl oder auch eine Wurzel, dann kannst du spüren, wie quasi die Erde Teil von dir wird und du Teil von der Erde. Also das, was du hier vor kurzem mal erlebt hast, hier unten, dass du verschmilzt quasi mit einem Stück Holz, das kannst du jederzeit übers Gemüse wahrnehmen. Das ist nämlich auch die Funktion von Gemüse. Deswegen wächst es erdnah. Es soll dich auch wieder mehr an die Erde binden und ziehen und dir Teil diesen Kreislauf zeigen. Also wir können auch mal eine Folge machen über wirklich, wie man Essen anders aufnimmt. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir machen das ja einfach mal mit den Lichtsätzen, weil du einfach nur 2-3 Worte sagst und dann merkst, wie anders Tee schmeckt, wie anders Wasser schmeckt, wie anders ein Blumenkohl schmeckt oder sowas. Das können wir mal machen. Wenn euch das interessiert, einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Und das Obst wächst immer wo? Also fast immer. Ne? Ist natürlich, es wächst immer erhöht. An der Sonne.
Jetzt würde ich auch wieder sagen, logisch. Ne?
Warum? Weil du dich nach oben streckst. Weil du die Arme, und jetzt guck mal, wie du jetzt einen Apfelbaum, also jetzt nehmen wir mal einen richtigen Apfelbaum. Da streckst du die Arme nach oben, meistens so im V-Winkel und greifst nach oben. Und das ist diese Öffnung nach oben. Wir würden sagen, fürs Reinlichte oder fürs Reingöttliche oder universelle oder höhere Kraft. Ja? Und deswegen ist das eben so gemacht von der Natur, dass du sagst, einmal ist das Gemüse, was du brauchst, und das Gemüse ist sozusagen die Basis von allem. Ja? Das Gemüse ist die Basis von allem. Das Wichtigste für den Körper überhaupt. Das Obst kann eben auch schön sein, wenn man nicht zu viel Fructose in sich reinstopft. Das ist ja auch Zucker. Da kann man sagen, ja, aber es ist Naturzucker. Ja, ist aber trotzdem. Ja, was ist denn normaler Industriezucker? Ist Zuckerrübe. Ist auch Naturzucker.
Ja, nee, der normale Zucker ist ja raffiniert und wird geschleudert und wird so vergewaltigt. Deswegen sage ich auch immer den normalen Industriezucker. Aber was kostet ein Kilo Zucker? Weiß ich nicht. 80 Cent?
Genau, kaufe ich nicht, kann ich so
genau
nicht
sagen. Wie das Mehl, das 405 von den meisten gebraucht. Ja, was kostet das? Ja. 78 Cent.
Wir nehmen Podcast auf. Wer klopft denn? Hallo Idi. Wir können gerade nicht. Wir kommen gleich. Mama ist, glaube ich, was besorgen. Okay? Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, weil die Kleine hat morgen Geburtstag, dürfen wir noch nicht so verraten. Ja. So, aber das ist eben ein schönes Sinnbild, ja? Also, dass die Erde, also wir können uns über das Gemüse viel stärker mit der Erde verbinden. Und das ist ja kein Gewahrsein, was die meisten haben. Die essen Gemüse und sagen vielleicht im besten Fall, ja, das schmeckt oder schmeckt frisch. Aber wir können uns über alles, was natürlich ist, stärker mit der Erde verbinden. Und das erlebst du ja in den Lichträumen manchmal. Aber wir können es ganz praktisch über das Materielle machen. Und beim Obst ist es wirklich dieses, deswegen schmeckt ja auch, oder Gemüse schmeckt halt eher in Anführungsstrichen erdig.
Ja, das kann man
und
so
sagen. Obst schmeckt eher sonnig. Das ist eher dieses, weißt du, in die Weite, dieses Leichte, diese leichte Süße manchmal. Aber was ist mit Kräutern? Kräuter sind in meiner Wahrnehmung die Einladung, in der Natur zu flanieren. Das sind Entdecken. Das ist wie Löwenzahn, was du pustest. Du isst, egal welches Kräuter du isst, und du hast das Gefühl, du möchtest jetzt, das geht in die Weite. Das führt dich durch den Wald. Also wenn du das so mit dem Gemüse und Obst mal hast, das Gemüse ist an einer Stelle, das Obst ist an einer Stelle. Ne? Aber die Kräuter wachsen wo? Überall.
Die wachsen überall.
Und das eine lädt dich zum anderen ein. Also das ist der Sinn, warum gibt es Obst, Gemüse und Kräuter.
Aber die,
boah, ist das nicht toll? Ja, das musst du eigentlich so eine ganz...
Da kannst du mal ein Gedicht von schreiben. So. Aber... das sage ich ja auch immer, wenn wir dazu kommen, so eine Wildkräuterführung zu machen oder Wildkräuter zu erforschen oder Wildkräuter mal zu sammeln. Und da rufen wir ja mal auf, hier am anderen Ende der Welt oder wo ihr auch alle gerade seid, dass man im Frühjahr, Februar, März, wir kommen ja sicherlich noch dazu, dann ins Gelände geht, also nicht an Straßenrändern und auch nicht am Rhein von irgendwelchen Äckern, wo Glyphosat und Kunstdünger gestreut wird, sondern sucht mal die Räume auf und da werdet ihr außer diesen Kräutern, diesen Wildkräutern, die ihr seht, andere Erlebnisse haben. Da scheint die Sonne anders, da ist der Wind anders, da ist der Lichtraum oder der Raum anders, das ist, wie du schon gesagt hast, auch ein Erforschen und Wahrnehmen, wo überhaupt die Kräuter wachsen. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und für Smoothies mal so eine Handvoll sammeln will, dann findet man die Räume und dann entdeckt man auch noch andere Dinge. Da wollen wir ja nochmal zu aufrufen.
Ja, und eine eigene Folge auch nochmal machen, weil ich finde das halt spannend, dass wir es wirklich praktisch machen und sagen so, wie findet man zum Beispiel was? Ne? Also so einen kleinen Suchbegleiter. Dass man nicht einfach sagt, ja, geht mal rum und guckt mal. Und da, wo das ist ja auch sehr, kannst auch ein Gedicht schreiben. Da, wo die Sonne anders ist und der Wind sich anders durch die Wipfel bewegt, da ist der Ort. Das ist wie der Goldschatz.
Also ich wollte nur aufrufen, das kann man ja, ich sag mal, für Deutschland oder wo man uns hört, auch nicht so sagen. Aber eben diese Räume zu entdecken, also diese kleinen Wiesen, wo nicht gemäht wird. Also ja. immer da, wo gedüngt und gemäht wird, große Einheiten entstehen, das sind die völlig falschen Räume. Also wir suchen die kleinen Räume, die kleinen Waldwege, vielleicht Auenlandschaften. Es gibt sehr viele Kräuter in den Auenlandschaften. Also nur
Auenland. Das ist wie beim Hobbit dann, ne?
Ja, wie beim Hobbit. Nein, den meine ich damit nicht. Also da, wo Wasserbestände versickern und da am Rand viele gute Dinge wachsen und die Erle sich in den Himmel ragt.
Ja.
Und kleine Wiesen zu entdecken, die in Wäldern liegen oder die abseits liegen oder so, darauf wollte ich aufmerksam machen. Also die Räume aufzusuchen, die eben abenteuerlich sind und dann mal zu gucken nach links und rechts. Und da müssen wir noch mal irgendwann mal sagen, welche Kräuter denn auch wo wachsen und wie sie aussehen.
Ja, also wir haben ja noch viel vor, immer noch viel zu tun. Und wenn ihr quasi auch mal Wünsche habt, könnt ihr das ja immer in die Kommentare schreiben. Ne, wenn ihr so Anregungen habt, so wie letztens zum Thema Wildkräuter, stand ja von euch in den Kommentaren, oder Schwarzwurzel wurde nochmal so angeregt.
Ja, das ist ja wieder ein heißes Thema.
Ja, darf man doch Schwarzwurzel sagen? Man muss ja mal aufpassen. Ne? Das ist ja, es gibt ja so gewisse Debatten, da darf man gewisse Begriffe nicht mehr sagen.
Ja, ich sag mal, wenn man ein Menschenfreund ist, dann ist die Hautfarbe von Gemüse und Menschen egal. Und das ist eben bei dieser Schwarzwurzel, also das ist ja der sogenannte Spargel des kleinen Mannes.
Ne? Ja, aber wir erzählen es später mal. Ja, ne?
So, jetzt sind wir bei Kräutern.
Ja, möchtest du sonst noch was dazu sagen zum Ursprungsthema, was ich gar nicht mehr so genau betiteln kann? Was war eigentlich unser Ursprungsthema? Wollten wir nicht was über trinkbare und essbare Kräuter und sowas machen?
Wir wollten über trinkbare Kräuter noch was machen, aber sind wir jetzt kaum noch dazu gekommen, sind irgendwie, glaube ich, haben wir den roten Faden verloren. Aber
ist das so schön?
Es ist gut, dass man nicht immer nur nach dem Faden geht. Für mich ist das natürlich nicht so gut, das muss ich lernen. Also ich habe gerne den roten Faden. So, aber wir haben zum Beispiel auch über die verschiedenen Heilkräuter ja auch noch nicht gesprochen.
Ja, stimmt.
Es gibt ja noch Heilpflanzen, die in sehr vielen Medikamenten verarbeitet werden. Und eben vor allem die trinkbaren Wildkräuter.
Ja, vielleicht machen wir dazu ja doch nochmal eine Folge, obwohl wir es heute
machen. Nee, wollten wir heute mal. Aber ich wollte nochmal eins sagen.
Ja.
Ich habe es mal so gelesen. Der Huflattich. Also ich wollte nur mal ganz kurz nochmal, vielleicht vielen Leuten gar nicht bekannt. Also ich fand das unheimlich witzig und habe mich darüber nachgedacht und habe ein bisschen geschmunzelt. Und das wollte ich jetzt zum Schluss den Leuten nochmal auf den Weg geben. Der Huflattich, das ist eine Pflanze, die in sehr verdichteten Böden wächst, lehmigen Böden. Das ist hat ein schönes Blatt, hat auch eine schöne gelbe Blüte. So, und die habe ich irgendwo gelesen, dieses Blatt ist das, wurde auch immer das Toilettenpapier des Wanderers genannt. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Wer kommt denn da drauf? Naja, früher haben die Leute ja beim Wandern noch keine Tempotaschentücher dabei gehabt. Es gab auch noch keine Dixie-Klos. Die sind aber losgewandert. Und dann haben die festgestellt, dass der Huflattich, also diese relativ große Blätter, dass die sehr behaart sind auf der einen Seite, also sehr weich, so sehr weich sind. Und die haben die Wanderer dann in der Not durften sie das auch mal nehmen und haben dann auch da ihre Geschäfte mit abgewickelt. Also das fand ich interessant. Ich habe mich erinnert, als ich den Huflattich mal gesammelt habe, um da so ein Sirup draus zu machen. Weil Huflattich ist ja eben, wenn man Husten hat, wie auch immer, wie dieses Zwiebel-Honig-Gemisch, ähnlich anwendbar. Aber zur Anwendung von Heilpflanzen wollten wir kommen. Aber ich wollte das nochmal, bevor ich das in meinem Alter vergesse, nochmal zu
mir. Ja, da sieht man mal, wie wenig geschäftstüchtig du bist. Du hättest während der Corona-Zeit einfach überall, weil da durfte man sich ja mit keinem treffen, aber du hättest ja in die Wälder gehen können und hättest Huflattich gesammelt, weil da waren doch die Klopapierengpässe. Ja, genau. Da hatte doch keiner Klopapier und hat so gesagt, so, hier Freunde. Das ist naturlagig.
Das ist naturlagig, vor allen Dingen abbaubar.
Und könnt ihr abwaschen danach und könnt ihr verwenden noch.
Nee.
Könnt ihr kompostieren sogar noch.
Aber für mich sind das ja immer im Kopf immer so Verbindungen. Diese kleinen Geschichten wie Huflattich, vielleicht, wenn die Leute da draußen mal sagen, wir wandern mal und dann sehen wir diese kleine, unscheinbare gelbe Blüte und wir gucken mal, ob die beiden da recht hatten, ob dieser Huflattich wirklich so weich ist oder weich sein kann, dass er als Toilettenpapier des Wanderers dienen kann. Also das wollte ich nochmal auf den Weg geben.
Ja, das ist ja schön, weil man sich halt so die Dinge leichter merken kann. Ne? Das ist ja auch, was ich mache, denn wenn wir jetzt quasi so kleine Anekdoten erzählen oder was Lustiges, das hat ja auch immer den Sinn, den tieferen Sinn, dass man als Verstand besser ins Merken kommt.
Ja.
Man hat Verknüpfungspunkte, ne? Und sagt, ah ja, genau, das war das und das war das damit. Und ja. Geht mal mit eurem Spatzel raus und sagt, du Schatz, wenn du auf Toilette musst, wir gehen mal raus.
Ja.
Und jeder sucht mal einen Pflanzerl.
Einen Huflattich.
Ja, den Huflattich. Ja, sehr schön. Leute. Also in dem Sinne, ich sag schon mal tschüss und du machst wieder mal ein schönes Outro dann bestimmt. Ne?
Ja, Freunde da draußen. Also es war ja mal wieder kurzweilig. Ich weiß ja nicht, ob das für euch lustig war, aber mir hat's gefallen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.